zwischen dem Geist des Menschen und Geist Gottes in so einer starken Weise, dass auch der Taufschutz sozusagen ein Loch hat, ja, und böse Geister ihr Leben beeinflussen können. Also ja, auch getaufte Christen können besessen sein. Diese Frage kommt von den Lutheranern, ja, weil viele Lutheraner glauben, weil sie getauft sind, haben sie so einen Schutz, können sie machen, was sie wollen. Jetzt lehrt der heilige Paulus über die christliche Freiheit. Das ist die große Frage zwischen den Reformatoren und der römisch-katholischen Kirche. Wie weit, was ist die christliche Freiheit? Im ersten Korintherbrief bitte die Bibelstellen aufschreiben, dass ihr es anderen Leuten sagen könnt. Ja? 1. Korintherbrief im 6. Kapitel im Vers 12 steht das Folgende. Und das gefällt den Lutheranern sehr gut normalerweise. Dort steht, wir, die Christen, können eigentlich machen, was wir wollen. Wir haben die Freiheit. Und dann schränkt der heilige Paulus das ein und sagt, aber nicht alles ist gut für uns. Was meint er? Er meint nicht unsere Gesundheit, sondern unsere seelische Gesundheit. Das heißt, nicht alles ist hilfreich für die Erlösung. Und weiter schränkt er noch ein, ich werde von nichts gebunden oder kontrolliert. Das heißt, das sieht man bei den New Age Praktiken sehr, sehr stark, überhaupt bei okkulten Praktiken, dass die Leute abhängig werden und ihre Freiheit total verlieren. Fragen Sie mal Leute, die Yoga gemacht haben, wie das geht, ob sie es noch machen, wie es ist. Die haben praktisch ein schlechtes Gewissen, wenn sie diese Dinge nicht weitermachen. Dasselbe ist mit der Homöopathie. Alle diese Dinge, die wir eigentlich nicht machen sollten, aber als freie Christen machen könnten, haben die Folgen, dass wir gefesselt werden. Wir können uns nicht mehr davon befreien, von dem Ritual der Homöopathen oder von der Akupunktur und der Akupunkturistin oder so weiter und so fort. Wenn Sie das erleben, dann sind Sie sicher, dass Sie am falschen Weg sind. Weil der Herr nimmt uns die Freiheit nicht weg, aber er hat uns ein Gewissen gegeben und einen Verstand. Ja? Und mit denen sollen wir operieren und unser Gewissen pflegen und nachschauen, was man da eigentlich macht. Wenn Sie mal diese Gebundenheit empfinden, also ich kann da nicht. Ich habe zum Beispiel eine Dame, eine sehr junge Dame, die übersetzt für mich in anderer Sprache und die hat einen Zwang, eine gewisse Gruppe aufzusuchen. Und da habe ich ihr gesagt, aber weißt du, es wäre viel besser, wenn du in eine charismatische Gebetsgruppe einmal im Monat gingest, zumindest einmal im Monat. Und dort könntest du dann vielleicht deinen Weg besser finden. Sie hat Glaubensfragen, sie hat Entscheidungen zu treffen, sie ist sehr gescheit in ihrem Beruf, aber eigentlich unglücklich und so weiter. Und in den Gebetsgruppen kann man, wenn auch nicht alle Heilige dort sind oder alle perfekt oder alle wunderbare Gaben haben, hat man doch eine Gemeinschaft, mit der man beten kann für was. Ne? Und da hat sie mir gesagt, ja, aber ich bin so gewöhnt, ich muss jeden Dienstag, weiß ich, da geht es woanders hin. Und das ist auch eine religiöse Übung und so weiter und so fort. Und da habe ich ja gesagt, aber eigentlich ist das schon nicht mehr richtig, weil du deine Freiheit dadurch ganz aufgibst. Muss man sehr viel merken, da habe ich sehr viel jetzt gelernt. Also, bevor ich weiterrede, muss ich was sagen. Es sollen zum Vater Rufus nur diese Leute kommen, die erstens noch nie Einkehrtage gemacht haben, die auch noch nie eine Beratung gehabt haben. Also das sind einmal die allerersten. Die nächsten sollen kommen, die entweder Italienisch, Englisch oder Französisch reden. Ja? und aufgeschrieben haben in einer anderen Sprache. Und wie ich weiß schon, ich habe schon gemerkt, setz dich hin. Ja, weiß ich schon alles. Und das Dritte ist, dass jeder, der zu ihm kommt, erstens mal hat er sich die Leute schon ausgesucht, ja, dass jeder, der zu ihm kommt, alles detailliert aufgeschrieben haben muss. Sie kommen also nicht dorthin, um eine halbe Stunde an ihn anzuquatschen über ihre Probleme, sondern er wird durchlesen, was sie aufgeschrieben haben. Und je ehrlicher sie sind, umso besser wird's. Ja? Man muss diese Regel aufstellen, weil alle Leute, auch die, die herkommen alle, im Allgemeinen gern reden, weil sie noch nie wem gehabt haben oder fast nie wem gehabt haben, wo sie sich ausreden können. Ja? Aber das geht leider beim Vater Rufus nicht, weil dann kann er nur drei Leute sehen. So viel reden die Leute dann. Also, erstens einmal, wenn sie Englisch, Französisch oder Italienisch sprechen, haben sie schon Vorrang, weil da braucht er keine Übersetzer und das geht rascher. Ich bin stehen geblieben bei dem Okkulten, bei der okkulten Blockade, die heutzutage sehr stark durch unsere oft medizinische Notwendigkeit an uns herangetragen wird. Es ist sehr oft so heutzutage, vor allem in der westlichen Welt, dass die Menschen super gescheit schon sind und glauben, was die Ärzte machen, ist alles zu stark und zu viel und kostet zu viel und so weiter und so fort. Und da ist Krankenkasse vielleicht nicht gut genug. Und dann gehen sie zu diesen Heilern und Kurpfuschern und orientalischen Sachen. Und die Kroaten haben da die Bioenergetiker, ja. Da können wir gleich über die Energie dann sprechen, das werde ich auch erklären. Es sind im Allgemeinen zwei Richtungen, die uns sehr stark durch das New Age treffen. Es sind entweder die hinduistischen Gedankengänge, die wir da übernehmen, dass Gott nur eine Energie ist und keine Person, dass es womöglich eine Wiedergeburt gibt, ja, und dass alles vom Karma abhängt, ja. Das sind westliche Übersetzungen. Die meisten, auch die ganz intensiv diese Sache machen, wissen gar nicht, was die Hindus damit meinen. Und die andere Richtung ist die, die sich seit dem 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts, auch bei Hahnemann und solchen Leuten in Europa festgesetzt hat, ist die chinesische Idee der Universalenergie, die man sozusagen manipulieren kann. Ja. Dazu möchte ich erst mal über die Energien reden, weil das ein richtiger Blödsinn ist, was die Leute da glauben. Ja. Was ist die Universalenergie, durch die alles angeblich geschaffen war? In unserem Glaubensbekenntnis heißt es: Ich glaube an den Heiligen Geist, dem Schöpfer aller Dinge. Also ist die Universalenergie unseres Glaubens nach eine Person, die geschaffen hat. Die kann man nicht erreichen durch irgendwelche Manipulationen. Nur durch die Reue und den Herrn Jesus Christus können sie den Heiligen Geist erhalten. Selbst im Alten Testament waren es nur Ausnahmen, die mit dem Heiligen Geist überschüttet worden sind. Zur Zeit Moses, da waren also einige Ältere, Moses selber und sonst niemand. Durch den Herrn Jesus Christus können alle, die sich dem Herrn zuwenden und an den Herrn Jesus Christus, den gekreuzigten Sohn Gottes, glauben, den Heiligen Geist erhalten. Manipulationen kann man nicht machen, es hilft nichts. Ja. Die andere Form der Energie ist die geschaffene Energie. Und auch seit dem Ende des 18. Jahrhunderts hat die Wissenschaft Fortschritte gemacht und man kennt heutzutage die Atomenergie, elektronische Elektroenergie, alles kennen wir. Wir können es auch berechnen, wir können es noch nicht wirklich kontrollieren alles, sonst hätte man nicht Angst vor dem Atomkrieg. Aber rein wissenschaftlich kennt man die Funktionen und die Existenz der Energien, die in dieser geschaffenen Welt existieren. Na, die kann man auch nicht durch Manipulationen, durch irgendwelche Handbewegungen oder Formeln erreichen. Ist also der Glaube an diese Energien, die da benutzt werden, sinnlos. Min Hahnemann hat es angefangen, der hat geglaubt, beim Schütteln der Substanzen wird die Energie, die Universalenergie frei. Na, wenn das so wäre, dann wären lauter Atomexplosionen, wenn man nur ein bisschen was schüttelt. Das ist also auch sinnlos, wenn man es verdünnt. Also je dünner ist und so weiter und mehr geschüttelt wurde, mehr Potenz hat diese Medizin. Es war eine Idee, nicht eine ganz dumme Idee, es hat ja Gründe dahinter, es gibt ja die geschaffenen Energien, aber die hat man damals noch nicht berechnen können. Naja, und dann die Akupunktur beruht sich auf das, die ganzen Ideen, die chinesischen intelligente Ideen sind es ja, aber sind nicht nachweisbar und sind auch nicht biblisch zu erklären, auch nicht im christlichen Glauben überhaupt, aber auch nicht mit der Intelligenz. Diese Meridiane, ne? Die Idee von den Meridianen. Unsere Leute glauben das alles. Kein Mensch, wenn ich sowas lese, da tue ich mich drüber informieren. Gibt es da irgendwelche Nachweise? Heute kann man ja alles messen. Gibt es da wirklich solche Energienlinien? Dann habe ich mir manchmal gedacht, früher, wie ich das noch nicht so wusste, habe ich mir gedacht, vielleicht sind die parallel mit den Nerven. Sind aber nicht. Manche Punkte scheinen sich den Nervenzentren zu nähern, sozusagen, aber eigentlich sind sie nicht. Also ist es zwar eine intelligente Idee, aber es ist ein bisschen eine mythologische Idee, sagen wir mal so. Und die Menschen Chakren ist das genau dasselbe. Die gibt es nicht als eine Tatsache, als Energieknoten, wo irgendwas Besonderes eintritt. Das gibt es nicht. Und die Leute glauben alles das. Ich habe sogar einen Priester gehabt, der hat gesagt, er muss alle Chakren, wie sagt er in Englisch, zumachen über seine Fälle von Yoga-Anhängern. Er ist bekehrt worden, der war in Indien 4 Jahre und war, wenn die Leute sehr jung in diese Atmosphäre kommen, ist es sehr schwer, die rauszukriegen. Er ist Priester geworden, er hat Berufung erhalten. Es hängt immer noch an diesen Dingen. Ich habe ihn noch nicht dazu gebracht, es zu widerrufen. Wenn er es wieder ruft, wird es vom Kopf weggehen, von der Gedankenwelt. Es sind also unrichtige, nicht wissenschaftliche, so pseudowissenschaftliche Informationen, die wir da aufnehmen und die gewisse Gefahren mit sich bringen, vor allem, weil es eine Sünde gegen das erste Gebot einschließt. Und zwar ist es so, die Yoga zum Beispiel. Na, wie viele Priester haben mir gesagt, fast keine indischen Priester, es gibt einige indische Priester, aber sehr wenig, die das glauben. Die haben mir gesagt, vor allem westliche Priester, ja, aber sind ja nur die Übungen, ist ja nur die Hatha-Yoga. Es sind gerade die Übungen, die ihre Gedanken, ihre Einstellung, ihre persönliche Einstellung verändern können. Warum? Es ist ganz abgesehen, dass der Patanjali, der alle Yoga-Formen zusammengefasst hat und was die heutige klassische Yoga betrifft, sozusagen das geschaffen hat, der hat ja sogar den Ishvara eingeführt. Ishvara ist ein allgemeiner Name für Gott, eine Gottheit, ja. Es ist nicht ein bestimmter Gott, sondern heißt in Sanskrit und dann in Hindi eine Gottheit. Ja. Er hat die ganze Yoga einer Gottheit unterstellt. Schon von dem Standpunkt her könnte man es nicht machen. Aber jetzt habe ich das, 27 Jahre bin ich dem nachgefolgt, ja, damit ich mal weiß, warum die Leute das machen und was wirklich passiert. Und das habe ich, ich habe auch in Rom eine Dissertation geschrieben darüber, ja. Das liegt auf in Rom. Das war noch vor der Computerzeit. Der Yoga ist ursprünglich vielleicht eine Lebenserhaltungsübung gewesen für alte Leute, die aus dem Stamm ausgeschlossen wurden, weil sie zu alt waren. Bei den Eskimo gibt das heute noch so etwas, ja, im Norden Sibiriens, dass Leute, die zu alt sind, aus dem Stamm ausgeschlossen werden und dann dem Eisbären sozusagen als Mahlzeit hingegeben werden. Die werden nicht umgebracht, aber sie werden nicht mehr ernährt vom Stamm, weil sonst der Stamm nicht überleben kann. Natürlich unter dem Kommunismus wird sich das auch geändert haben. In Indien, in der frühen, vorchristlichen Zeit, waren auch solche Stämme im Norden Indiens. Die haben auch die Ältesten aus dem Stamm ausgeschlossen. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass durch menschliche Erfahrung diese Positionen der Yoga, bei denen sozusagen sich entwickelt haben, weil normalerweise viele orientalische Völker so am Fußboden sitzen mit gekreuzten Beinen. Das ist nichts Europäisches. Wir sind zu groß und unsere Knochengestaltung ist viel zu hartnäckig. Ja, ich kann Ihnen Geschichten erzählen. Die Leute haben sich die Knie ausgerenkt und alles. Das geht bei uns nicht so leicht. Das ist eine andere Rassenbildung, die sind viel weicher gebaut. Auch die Haut ist anders, ist weich und soft und wir sind halt viel stärker, sagen wir, knochenweise und größenweise. Also bei uns sitzen die Leute nicht normalerweise, die alten Germanen, kreuzbeinig da. Ja? Brauchen wir nur die Geschichten und die Prähistorie und die Archäologie anschauen. Da gibt es das nicht, aber im Orient gibt es sehr viel. Es kann also sein, dass die Leute durch diese Erfahrung gelernt haben, dass wenn man so sitzt, ganz ruhig und wenig einatmet, heutzutage würde man sagen, wenig Sauerstoff einnimmt, dass der Körper weniger braucht zum Leben und sie länger leben können. Das ist eine Erklärung eines Professors in Dänemark, der jahrelang in Indien gelebt und studiert hat, Sanskrit gesprochen hat und gelesen hat und dadurch dieser Wurzel nachgegangen ist. Wie weit man es beweisen kann, ist was anderes. Aber wir wissen, dass schon beim Einbruch der germanischen nomadischen Völker 2.500 Jahre vor Christus sie im Indus-Valle Leute vor, im Indus-Tal Leute vorgefunden haben, die alle in dieser Yoga-Position zu finden waren. Beim täglichen Leben und auch vielleicht bei irgendwelchen religiösen Übungen, die wir nicht kennen. Aber man hat Nachweis dafür, dass das schon alt ist. Aus dem hat sich vielleicht das entwickelt, weil der Yogi an sich nicht überlebt, nicht Sauerstoff mehr zu sich nehmen will, damit er länger überleben kann, hat sich was anderes entwickelt. Weil bei dieser Übung, und dann je mehr die Übungen sich dann so kompliziert haben, wird weniger Sauerstoff eingenommen. Bei den sogenannten Atemübungen, Pranik heißt das, Atem heißt der Prana, Prana-Übungen, wird gehechelt. Also eigentlich weniger Sauerstoff eingenommen als bei jeder anderen normalen westlichen Übung, Gymnastik. Wir zielen darauf, viel Sauerstoff hineinzunehmen, sodass der Körper sich stärkt, reinigt und man kräftig wird. Ein Yogi zielt darauf aus, bewegungslos zu werden, sodass er nichts mehr essen muss. Und ein richtiger Yogi isst auch nichts mehr. Die sitzen nur mehr und ihre Haare wachsen so lang, dass sie am Boden wie eine Stütze sind. Das habe ich alles gesehen. Wenn man das abschneidet, sterben sie sofort. Das sind keine Wunder, das sind nichts mehr, das ist nichts Wunderbares. Das ist der Körper kann also sehr lange überleben. Da gibt es ein Buch von Ravi Maharaj. Der hat einen Vater gehabt, der ein Yogi war. Das war ein Inder in Jamaika. Die Inder sind auch überall ausgewandert natürlich. Und der hat das alles miterlebt von seinem Vater, bevor er bekehrt worden ist. Und es ist eine Totalisolierung der Persönlichkeit. Aus dem hat sich wahrscheinlich die Philosophie entwickelt. Es ist nicht so, dass die Philosophie zuerst war. Auch nicht bei uns, auch nicht bei den Mohammedanern. Es ist das praktische Leben, wo dann Leute gewisse Erklärungen gesucht haben auf geistiger, intellektueller Ebene. Und ein Inder, wenn er ein richtiger Hindu ist, will nicht wiedergeboren werden. Und diese Übungen, haben sich herausgestellt, sind verursachen, wahrscheinlich wegen dem Mangel an Sauerstoff und der zu viel Dioxid, wie sagt man, Kohlendioxid im Gehirn, gewisse leicht Beeinflussung und Vorstellungen sich da entwickeln können. Wenn Sie wen beeinflussen wollen, dann wäre es zum Beispiel gut, wie die Hare Krishna machen. Die geben nur vegetarisches Essen, sehr reich an Kohlehydrate, nur wenig Essen, nur wenig Schlaf. Dann reinigt sich der Körper nicht mehr von selbst, weil nicht genug Sauerstoff im Blut ist, ja. Und diese Leute werden dann leicht beeinflusst und haben auch Halluzinationen. Ohne Zweifel, weil die Yogis haben das alle. Wie weit sie tatsächlich Astraltrabel, also aus dem Körper herauskommen und wieder reingehen, kann ich nicht nachweisen. Ich kann nur sagen, dass es mir selbst passiert ist. Die Seele kann sich schon vom Körper trennen. Aber ganz geht es nicht weg, sonst wird man sterben, ne? Und das sind Erlebnisse, die tatsächlich sind. Ob das erlaubt ist, nein, ist nicht. Das sollte man nicht machen. Man spielt mit dem Tod die ganze Zeit. Sie machen es, damit sie eine Art Orgasmuserlebnis im Kopf haben, das ihnen dann sagt, dass sie nie mehr wiedergeboren werden, weil sie so sind wie die Universalenergie. Das strebt ein richtiger Yogi an. Jetzt gibt es natürlich hunderte von Perversionen in der westlichen Welt. Die Leute glauben, es sind Gesundheitsübungen. Bitte, die ersten 16 Übungen haben gewisse Ähnlichkeit mit modernen, also 19. Jahrhundert hat das bei uns angefangen in Gymnastik. Aber nur gewisse. Sobald sie anfangen mit diesem Atemübungen, sobald sie ihre Fersen unter das Gesäß verbiegen können, das ist schon sehr gefährlich. Kein echter Yogi, ja, wird je ohne einen Lehrmeister solche Übungen machen. Keiner. Weil sie genau wissen, dass es höchst gefährlich ist. Weil sie, ja, es ist eine Art Besessenheit, die dann eintritt. Aber auf das will ich gar nicht hin. Ich will erklären, dass die Übungen selbst ihre Einstellung so verändern, dass sie ganz ich-bezogen werden, weil sie wollen ja nicht wiedergeboren werden, sondern sie wollen dieses Erlebnis haben, dass sie sicher nicht wiedergeboren werden. Dabei haben sie keinen Glauben an ein Nachleben. Das Nachleben ist nur die Wiedergeburt. Sie wollen kein Nachleben haben. Sehr negative Lebensanschauung, eine totale Ablehnung der Schöpfung. Sie wollen nicht kooperieren mit der Schöpfung. Das ist tatsächlich so. Und die Übungen sind durch den Patanjali, hat der Mann geheißen, so gereinigt worden, dass sie tatsächlich Effekte haben auf unser Leben und unsere Persönlichkeit. weil der hat von allen Traditionen der Yoga, die damals bekannt war, die Übungen zusammengefasst, hat sie einer Gottheit unterstellt, einer allgemeinen Gottheit. Das ist kein bestimmter Gott. Ishvara ist sowas wie Divinity, ja, neutral, aber göttlich. Sehr komisch, aber so sind die Vorstellungen von Menschen, die Jesus Christus und die Bibel nicht kennen, die versuchen, was zu verstehen. Man darf nicht böse darüber sein. Es ist sehr gescheit, solche Ideen, aber sie sind nicht richtig. Und hat das sozusagen gereinigt. Wann hat der Patanjali gelebt? Der moderne Inder streitet mit der Mythologie und der Historie und der Prähistorie, also Frühgeschichte und Vorgeschichte und Geschichte sehr herum. Weil viele der Erzählungen, die es dort gibt, über die Götter, die Gottheiten, die Könige, die Königinnen und so weiter, sind eigentlich Mythologie, würden im Westen als Mythologie betrachtet. Jetzt haben sie aber keine Parallele in der Geschichte. Ja? Die haben zwar religiöse Schriften, aber die Geschichte ist nicht aufgeschrieben. Nicht einmal so wie bei den Juden im Alten Testament. Ja? Ist ja auch nicht alles geschichtlich. Und sie streiten sich da sehr herum. Aber man weiß, dass er irgendwann gelebt hat, der Patanjali, zwischen dem 3. Jahrhundert vor Christus und dem 3. Jahrhundert nach Christus. Also er war eine wirkliche Person, der das schriftlich zusammengefasst hat. Und das haben wir als klassische Yoga übernommen. Und das hat zum Beispiel die nordische Yoga, die im Westen die gefährlichste Art von Yoga ist, gefährlich auch physisch für ihre Gesundheit, verbreitet wird. Was die Leute da machen, diese Leute in den Pfarren, die Pfarrsäle mieten und die Pfarrer vermieten es, damit sie Geld machen, das ist eine Sünde meines Erachtens nach. Ja? Weil sie die Seelen da durchverkaufen. Die Einstellung einer Person, die regelmäßig Yoga macht, nur die Übungen, wir reden nicht von irgendeiner Philosophie, die verstehen eh fast niemand mehr, weil das sind viele Philosophien zusammengefasst. Das führt zu einer anderen Lebenseinstellung, die sich nur auf das Selbst bezieht. Und wenn man es geistig anschaut, und ich habe die Leute gesehen, die überbetet werden vom Vater Rufus, ja, die Leute haben einen Geist des Stolzes. Sie glauben, sie können alles. Es ist eine ganz merkwürdige Verfärbung dessen, was der Mensch eigentlich sein soll. Es führt ganz sicher weg von dem, was Christus in der Bergpredigt uns sagt. Was er letzten Endes sagt, die Liebe ist das Allerwichtigste. Und Gott ist die Liebe und wir sollen eine sozusagen Reflexion, ein Widerschein seiner Liebe sein für die anderen Menschen. Im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, da steht was Wunderschönes, der einzige Satz, wo er uns hinaussendet, die Welt zu versöhnen mit Gott. Das ist nur einmal in der Bibel gesagt. Wir sind dazu berufen, die Welt mit Gott zu versöhnen. Der Heilige Vater, der Jetzige, drückt das sehr deutlich auch aus. Wir sollen also Ambassador, weiß ich nicht, Gesandte Gottes werden. Aber Gesandte Gottes kann man nur werden, wenn man sich für das Leid und Not der anderen interessiert. Ja? Die Leute daherkommen zur Heilung, bin ich sehr froh, ich werde mit jedem beten, Vater Rufus auch. Aber wenn sie wirklich Heilung erleben, dann tragen sie das auch weiter nachher. Versuchen sie anderen Leuten zu helfen, dann werden sie auch Heilung erleben. Und das ist unsere christliche Berufung. Ein Yogi hat das Gegenteil als Ziel. Der denkt nur an sich, dass er nicht wiedergeboren wird, möchte diese Erlebnisse haben. Das sind wirkliche Erlebnisse, das sind keine Fantasien, das sind wirkliche Erlebnisse, die wahrscheinlich auch unter dämonischen Einfluss fallen können. Ja? Teilweise ist psychologisch zu erklären, teilweise sind auch dämonische Einflüsse da, weil wir haben für die Leute gebetet. Und ich kenne viele Fälle, wo die Tatsache, dass die Person Yoga gemacht hat und uns nicht gesagt hat, ja, eine Blockade war für die Totalheilung. wenn sie dann draufgekommen sind, weil ich gesagt habe, bitte zum Heiligen Geist, frage ihn, für 3 Wochen gebe ich den Leuten geistige Übungen, dass sie den Heiligen Geist nach der Kommunion fragen, was die Blockade ist, was sie noch gemacht haben. Bei den vielen, vielen Fällen ist dann draufgekommen, dass sie Yoga gemacht haben. Nein, nicht einmal, ich habe es auch gemacht, einmal, nein. Aber die Leute werden ja abhängig, wie ich gesagt habe. Die werden abhängig von diesen Übungen. Wir tun eine ganze Zeiteinteilung machen nach den Übungen. Also das einmal genug über die Yoga. Manche werden kommen, werden sich aufregen darüber. Die Pfarrer, die die Pfarrseele vermieten, die haben es auch nicht gern, was ich sage. Ha? Die Klöster, naja, die Klöster sind leer, deswegen wollen sie die Seele vermieten, damit sie es zahlen können. Anstatt Gott zu vertrauen, den Glauben zu erneuern und im Namen Jesus zu beten, der wird euch schon helfen. Dann kommen die Leute auch in Scharen. Machen das Reiki. Was ist das Reiki? Wolltest du das wissen? Ja? Alles dann, das Reiki, habe ich eh schon gesagt, von den Usui ist es sozusagen erfunden. Es ist aber eigentlich ein nordindisches Shaktipat, was dasselbe ist wie der südtibetanische Buddhismus. Die haben eine ungeheure okkulte Kraft da, das sind alles dämonische Sachen. Und die Tradition sagt, dass durch gewisse Händeauflegung, gewisse Sanskrit-Formeln, man die Kraft übertragen kann. Man fragt sich nur, welche Kraft? Ne? Die Atomkraft nicht, den Heiligen Geist auch nicht. Also was übertragen sie denn? Dämonische Kräfte. Weil sie Gott spielen, hat der Böse auch ein gutes Spiel mit ihnen. Es sind nicht nur die Nordinder, die nur sind intelligent, die haben das sehr gut entwickelt, das Ganze. Und von denen lernen wir jetzt, von den Nicht-Christen, die gesucht haben, die suchen. Und ich habe auch noch was gefunden. Auf diese Frage, kann ein getaufter Christ besessen sein? Ich habe nie einen Hindu oder einen Neger, der keinen Christus kennt, so besessen gesehen wie unsere Christen. Ja, nie. Weil die nicht die Sünde so begehen, die wissen ja nichts von den 10 Geboten. Die haben zwar ein Gewissen und sind sich dessen nicht sicher, was sie machen. Und viele von den Hexern wissen, dass sie was Böses machen. Aber die eigentlich Besessenen, die ungetauft sind, das waren nie so schwierige Fälle, wie wenn ein Christ ist, so vor allem ein westlicher Christ. Der Luzifer ergreift bei uns in Europa die Gedankenwelt an. In Indien und Afrika, setzen Sie nieder, in Indien und Afrika greift der Luzifer die Gefühlswelt an. Hass, Eifersucht und so weiter. Es ist viel leichter zu beten für das, als für einen Europäer, der eh alles weiß. Und eben, was ich der Anthroposophie angehört, ne? Habe ich gesagt, da habe ich einen Fall gehabt in 86er Jahr von einem ziemlich bekannten Mann in dieser österreichischen Welt. Und der hat mir einen Sohn gebracht, der ein schwieriges Kind war, 16 Jahre alt und also nicht schlafen konnte, Albträume hatte und so weiter und so fort. Und ich habe gebetet, das war ein Reichener. Ich wollte zu einer charismatischen Gruppe gehen, weil meine Eltern dort ein Haus gehabt haben. Und ich dachte, das ist zu fad hier, ich schaue, ob da eine Gruppe ist. Und dann bin ich auf die gestoßen und aus irgendwelchen Gründen haben sie mich gleich für Heilung gefragt. Ich habe mich nicht annonciert, ganz sicher nicht. Und der Bursche ist dann gekommen und der Heilige Geist scheint mir eingegeben zu haben, Rudolf Steiner. Also ich bin schon ein gebildeter Mensch, habe ich gewusst, Waldorfschule, Anthroposophie, falsch alles. Habe ich den Vater gefragt, sage ich, ist der Bursche dort in einer Waldorfschule? Sagt er, ja, wieso sagen Sie das? Sagt er, naja, schauen Sie, der Steiner war ein Spiritist und der hat gleich einen Schock gekriegt. Der Arme, habe ich gebetet gegen den bösen Geist, nicht vom Steiner, der ist ja tot, aber der den Steiner verführt hat. Der Steiner war... Naja, ob er jetzt ein Grazer war, ob er ein Ungar war, ob er ein Kroate war, er hat in diesen ost-südlichen Winkel von Österreich gelebt, ist dort hergekommen, kommt eigentlich aus einer katholischen Familie, hat die Rituale der Kirche sehr gern gehabt, ja, aber hat halt dann die anderen außerweltlichen Leute hereingerufen. weiß ich nicht, ob es Leute sind, Dämonen halt, ne? Schreibt das selber. Muss man halt lesen, ne? Dann ist man informiert. Ne? Und da habe ich gebetet, nur ein Gebet, stillschweigend. Ich habe nie was weiter gesagt, weil ich war noch viel zu unerfahren, dass ich überhaupt was sage. Habe ich nur gebetet, der Bursche ist schon lange ein Priester. 3 Wochen später ist er ins Seminar eingetreten und da ist er schon lange ein Priester, ein Missionär gewesen in Afrika. Und jetzt ist er, weiß ich nicht, wo er ist, halt irgendwo ein Priester. So, das war nur ein Gebet gegen, da muss man eben informiert sein, gegen das Richtige, würde ich sagen. Naja, dann gibt es noch, Sie können mich ruhig fragen, wenn Sie wollen, ansonsten rede ich weiter über die Blockaden des Okkulten. Bitte, Qigong, naja, das ist, spielt sich auch mit den sogenannten Universalenergien und ist, gilt dasselbe. Nein, das stimmt nicht. Ich komme dorthin, ja. Die Dame fragte über Umsessenheit und Besessenheit. Umsessen sind viele Leute, ja. Besessen sind nur vielleicht ein halbes bis 1% von allen schwierigen Fällen, ja. Also nicht einmal von den Zimmer hier, sondern von den 5 schweren Fällen, die vielleicht hier sind. Vielleicht gibt es nicht einmal ein Besessene. Sehr selten. Also jetzt fangen wir es weiter an. Erst einmal hat der Herr uns mit seinen Geistesgaben auch ein Sakrament gegeben, das Sakrament der Krankenheilung. Das ist besonders nötig in Orten dieser Welt, wo die Menschen noch kein Geld für die Medizin haben oder noch keinen Doktor, Arzt haben und überhaupt keine Hilfe haben. Da wirkt der Herr wunderbar und rasch. Bei uns auch, aber nicht so wie zum Beispiel in Indien oder in Afrika. Ich habe das alles erlebt, so, ich kann Ihnen sagen, ich habe auch über Tote gebetet. Die Tatsache ist, dass der Herr nicht nur den Menschen heilen will, sondern durch die Heilung den anderen ein Zeugnis über seine Kraft, seine Liebe gibt. Ja? So natürlich in Ländern, wo noch viele, viele Menschen nichts von Christus wissen, ist das ein wunderbares Mittel zur Evangelisation. Aber wie der Vater Rufer sagt, wir verkünden und die Folgen nachher, die kommen vom lieben Gott, ja, dass die Leute geheilt werden und so, befreit werden und so weiter. Also diese Gabe hat er uns gegeben und im Sakrament wird es auch heute in der Kirche, ist es neu belebt, wird es neu weitergegeben. Es ist also nicht mehr nur eine letzte Ölung, sondern man kann ruhig gehen zu einem Priester und ihm bitten, die Krankensalbung zu erhalten, damit es einem besser wird oder damit man ganz geheilt wird. Ja. Über mich hat ein Tom Benedikt gebetet. Ich wollte eigentlich keine Heilung, ich habe nicht daran gedacht. Ich wollte wissen, ob diese Geisteszungensprache, die ich da bekommen habe, ob das vom lieben Gott ist oder nur meine eigene Psychologie oder was es war. Und dann fragt er mich, er ist immer noch ein guter Freund von mir, fragt mich, sage ich, Erika, hast du nichts zum Heilen? Sage ich, nein, habe ich nichts. Dann fällt mir ein, ich bin ja 8 Jahre krank. Das ist mir erst nachher eingefallen. Also ich bin nicht hingegangen wegen meiner Krankheit, sondern ich bin hingegangen, um die Wahrheit Gottes zu hören. Ob das wirklich wahr ist, dass ich eine Gebetssprache erhalten habe. Ja? Und der Balter sich betet über mich und ich hatte eine... ich weiß nicht, wie man das sagt in Deutsch, eine Hüftkrankheit, ja. Nach der Geburt meines letzten Kindes ist irgendwas falsch gegangen mit meiner Hüfte und mit meinem Rücken und ich hatte furchtbare Schmerzen für 8 Jahre. Habe aber arbeiten müssen, habe die Kinder gehabt und habe also ins Auto ein- und aussteigen war, also viel Ärger nach meinem Autounfall, viel, viel, viel Ärger, man konnte einfach nicht mehr. Und am Abend, wenn alle geschlafen haben, da bin ich die Stiegen raufgegangen, ich habe ein Haus gehabt mit 3 Stockwerken, bin ich die Stiegen raufgegangen und habe geweint. Aber ich wollte nicht, dass das wer weiß, so arg waren die Schmerzen. Und ich habe keine, der Arzt hat gesagt, kann man nicht viel machen, ich bin nach Wien gefahren, die haben wie sagt man, Retard, ich bin Apothekerin, Retard, langwirkende schmerzstillende Tabletten und Injektionen gegeben und so weiter, dass ich halt weiterleben kann. aber machen konnte man nichts. So haben sie mir gesagt. Und dann mit einem Gebet von Dom Benedikt, wo ich ihm gesagt habe, ich habe eigentlich nichts, bin ich total geheilt worden. Es ist also eine wunderbare Gabe, die uns der Herr gibt. Und sehr oft werden die Leute, die geheilt werden von einer gewissen Krankheit, auch vom lieben Gott dann benutzt, andere mit dieser Krankheit zu heilen. Ja? Wenn sie sich, weil sie sich vielleicht an die eigenen Leiden erinnern, haben sie vielleicht mehr Mitleid, auf das kommt es nämlich an. Und dann werden andere Leute auch geheilt. Und das soll sie eben machen. Wenn sie eine Heilung erlebt, dann bitte den anderen davon zumindest erzählen. Und wenn die ein Gebet wollen, bitte beten. Da gibt es eine Bibelstelle, Matthäus 18, 19. Und die verspricht uns, dass was immer wir dem Vater im Himmel bitten, wenn wir zwei oder drei in Einheit beten, wird der Herr Jesus, weil der mit uns betet, es erwirken, dass wir das bekommen. Na, das ist nicht nur für heilige Leute oder für heilige Dinge, sondern das ist fürs tägliche Leben. Ich kann Ihnen viele Geschichten erzählen, wo mir der Herr geholfen hat, ja selbst bis auf den Pfennig genau einen Scheck geschickt hat. Ja, wo ich nicht gewusst habe, woher ich 900 Pfund kriegen soll. Ich habe keine Ahnung gehabt. Die Geschichte natürlich von Neu-Mexiko. Neu-Mexiko sind wunderbar, wo die Armen nur beten und das Essen immer mehr wird. Kennt ihr das nicht? Das ist wirklich wahr. Es gibt auch andere Leute und andere Plätze, wo die Armen wirklich nichts zu essen haben. Die beten und das Essen ist genug. Die haben eine Schüssel und dann essen sie immer und die anderen essen auch. Der Herr kann diese Wunder wirken. Die sind auch dazu da, dass die anderen zu glauben anfangen. Die sind nicht nur da zur Ernährung, die sind auch für die Seele da. Ne? Also in Matthäus 18, 19 steht das. Jetzt habe ich in den Gruppen das immer so gemacht, dass zwei und zwei Leute zusammensitzen, das könnt ihr auch in euren Gebetsgruppen machen, und sich gegenseitig das zweitgrößte Problem erzählen und dann dafür beten. Und dafür braucht man nur ein bisschen Nächstenliebe, um die muss man lieben Gott bitten, weil man nicht alle Leute gleich gern haben kann. Manche Leute sind dann unangenehm, manche sind so und andere so, und da will man eigentlich kein Mitleid hergeben. Wenn man aber dieses Mitfühlen hat, das Christus für uns am Kreuz gehabt hat, in perfekter Weise, aber wenn man nur ein bisschen hat, dann können Sie 100% sicher sein, dass Ihr Gebet geantwortet wird. Eine Kroatin ist mir nachgelaufen, ich glaube, wir waren in 2000 oder in 1099, weiß ich nicht mehr genau, 1999, nachgelaufen nach einem Einkehrtag in Pula. Ich habe nicht Zeit gehabt, mir alle Leute anzuhören, da waren ein paar Tausend, das kann man nicht, nur ein paar Fälle, da waren Besessenheitsfälle von getauften Christen, bitte, die waren besessen mit Wolfsgeistern, weil die haben eine schamanistische Hexerei gemacht und der eine hat mich sogar gebissen. In dieser Einkehrtag ist meine Frau nachgerannt und hat gesagt, ich habe ein furchtbares Problem. Ich bin die Einzige, die katholisch ist. Alle meine Enkelkinder leben in wilden Ehen. Die Enkelkinder werden nicht getauft. Jeder hasst mich, weil ich in die Kirche gehe. Habe ich gesagt, ich kann alles, was ich machen kann, ist, dass ich bete. Habe ich gebetet, dass jeder Einzelne in deren Familie, das können Sie auch beten, von einer Person getroffen wird, die der Natur dieser Person, die Jesus braucht, entspricht. Das wissen wir nicht. Intellektuell, gefühlsmäßig, erlebnismäßig. Und dass jeder Einzelne beim anderen trifft, der aber dann Jesus mit ihnen teilt und sagt, von der Liebe und der Güte und der Vergebenheit Gottes spricht. Und ein Jahr später haben wir einen Tag in Deutschland, das war in Hochaltingen, und da rennt mir wieder eine Frau nach, ich habe die nicht erkannt, kann ich nicht mehr merken, und sagt, ich will nur sagen, alle meine Enkelkinder sind getauft, alle Kinder haben in der Kirche geheiratet, alle sind bekehrt. Ein einziges Gebet. Kann man lieben Gott danken, ne? Danke dir, lieber Gott. Das kann man selber machen. Sie brauchen Sie niemanden, keinen Priester, kein Nichts. Sie müssen nur glauben, dass der Herr Jesus sein Wort hält. Und ein bisschen Mitleid vom lieben Gott erbitten, weil sonst haben Sie keins. Ja? Sie denken nur an Ihr eigenes Problem. Denken Sie 5 Minuten oder 1 Minute ans andere Problem. Dann in einer Gebetsgruppe, da bin ich gebeten worden in 76er Jahr, eine Fastenmission zu halten. Man dachte, das sind die Verrückte, wie kann ich denn predigen, dass die Leute im 76er Jahr hat keine Frau gepredigt. Also da gibt es es schon, aber damals nicht. Gell? Aber nur mit besonderer Erlaubnis darf ein Laie predigen. Ja? Also jedenfalls, damals hat es es sicher nicht gegeben und immer dachte, was der Pfarrer, was will er denn von mir, was soll ich denn machen? Dann habe ich ihm vorgeschlagen, ich gebe Bibelklassen. Ja? Und dann mit den Bibelklassen, das sind also schon viele Leute kommen, vielleicht zumindest die Hälfte, die da sitzen. Und das war ja sehr schmeichelnd. Jetzt habe ich nicht gewusst, was ich mache, weil die wollten alle den Rosenkranz beten. Ich bin ja nicht gegen einen Rosenkranz, aber Bibelklasse ist kein Rosenkranz beten. Jetzt habe ich die Idee gehabt mit den Matthäus 18, 19. Und jedes Mal habe ich erst einmal geredet über die nächste Lesung von der nächsten Woche, ja. Und haben das Wort Gottes sozusagen versucht zu verstehen und was es für uns bedeutet. Und am Ende habe ich immer alle unter Matthäus 18, 19 gebeten, füreinander 2 und 2 zu beten, aber nur das zweitwichtigste Problem. Das kann ich mal erklären, warum. Und an ein paar Wochen in diese Mission hinein, die hat dann ungefähr 14 Jahre gedauert, die Mission, ich habe das dann nicht mehr weitergeführt, da sind die Seminaristen von nebenan gekommen, weil die dort nicht das Wort Gottes so gelernt haben, wie wir es gegeben haben. Und ich habe dann schon in Indien gearbeitet, das ist dann weitergegangen für sehr, sehr lang, bis der Priester gestorben ist, der Pfarrer. Und da habe ich also in der dritten Woche, drittes Mal bin ich dort gewesen, kommt ein Bursche herein, ungefähr 13 Jahre, ganz aufgeregt und sagt, ist das der Ort, wo die Wunder passieren? Habe ich mir gedacht, sind schon Wunder passiert. Die Leute haben zwar gesagt, alle die Gebete wurden beantwortet, aber ich habe da nicht so viel Notiz genommen. Sagt er, meine Mutter ist seit 4 Wochen verschwunden, wir sind 4 Kinder, ich bin der Älteste, Vater haben wir keinen. Und der Sozialdienst will uns trennen. Das macht der Sozialdienst hier auch. Ja, aber in England ist es schrecklich, kann ich Ihnen sagen. Die wollen die Kinder zu verschiedenen Orten geben. Und er hat gesagt, bitte, bitte beten, damit also die Mutti zurückkommt, dass uns das nicht passiert. Und wir haben gebetet. Die ganze Gruppe war natürlich eingenommen von den kleinen Buben, der da reinkommen ist, ganz verzweifelt geweint hat. Haben wir alle gebetet. Am nächsten Tag war die Mutti zu Hause. Na, Gott sei es gedankt. Also, ich will euch nur encouragieren, weil man sehr viel über die okkulten Dinge wissen soll und über New Age. Das Wichtige ist die Evangelisation. Das Mitleid, das sie mit den Leuten haben, kommt vom lieben Gott. Pflegen Sie es und beten Sie mit den Leuten dafür. Wenn sie nichts anderes kennen, nichts verstehen, sagen Sie, wir beten unter Matthäus 18, 19. Dann werden Sie schon sehen, der liebe Gott wird schon was machen. Das ist sehr wichtig. Na, jetzt weiter. Die Dame hat da gewisse Fragen gehabt, das stimmt eh. Wenn, also da gibt es Blockaden durch die Nichtreue, Blockaden durch Nichtvergeben, Blockaden, weil sie sich aus Unglauben in okkulte Dinge verwickelt haben oder mit der alternativen Medizin. Nicht alles ist falsch, aber vieles ist falsch oder wird falsch von den New Agelern verwendet, von den Leuten, die sich dem New Age angeschlossen haben. Dann gibt es natürlich, dass eine ganze Persönlichkeit krank ist. Das heißt, die Person ist besessen. Da gibt es Unterschiede. Es fängt mit einer Depression an. Das ist die erste Stufe. Das heißt nicht, dass alle Depressionen von bösen Geistern verursacht sind. Aber Depression ist eine Graugegend. Es kann psychologisch nur verursacht sein. Aber es kann auch schon vom Bösen sein. beides. Weil die Arbeit des Bösen ist Isolation, Isolierung der Menschen. Wenn sie sich allein fühlen, fühlen sie sich auch eher depressiv. Und da hat der Teufel mehr Zutritt für sie. Weil das möchte er ja. Er möchte, dass wir uns allein verlassen fühlen, vor allem von Gott verlassen, sodass wir uns letzten Endes vielleicht umbringen oder was Falsches machen und wir anderen umbringen. Ne? Er hat nur ganz einfache Ideen, er möchte unsere Seele haben. Also die erste Stufe ist, wo man das erkennen kann, sind Depressionen. Die zweite ist eine Umsessenheit. Da gibt es viele Leute auch da hier, die haben, weil sie eben das erste Gebot übertreten haben, irgendwo die Türen offen lassen für Dämonen, die sich dann anschließen. Bei kleinen Kindern, die vergewaltigt werden, ganz sicher, weil die haben überhaupt keine Verteidigungslinie. Geistig nicht, körperlich sind sie zu klein, ja, und intellektuell können sie noch nicht verstehen. Sie wissen nur, dass falsch ist, was ihnen passiert. Das wissen sie. Haben ja viele Kinder gesagt. Viele. Und das gibt also dann einen Geist, der einen nachfolgt und der versucht, ihr Leben zu zerstören. Es sind dann Leute, die auch dadurch verleitet werden, falsche Dinge zu machen und vielleicht weiter in so Kulte zu gehen. Nicht immer, aber oft kommt das vor. Und dann letztlich gibt es Besessenheit. Für Besessenheit muss der Mensch selbst ein Ja zu Satan gesagt haben. Leider Gottes gibt es Kinder, die das machen, schon in Kindheit, als Rache gegen die Eltern, gegen den Lehrer und heutzutage noch viel mehr mit diesen Harry Potter. Ja. Wir haben am Fernsehen, ich weiß nicht, ob das hier auch ist, Programme, die Kinder Hexerei lehren, damit sie den Lehrer überzeugen können, dass sie eine gute Note bekommen, aber uns nichts gelernt haben. Schrecklich. Und durch den Westen verbreitet sich das in alle Völker zurück. Anstatt Evangelisationen lernen sie die neue Hexerei, würde ich sagen. Die glauben, das ist sehr gescheit, was die westlichen Leute machen. Die kennen uns ja nicht. Erst kommen sie her, weil sie glauben, dass das Gold auf der Straße wächst. Das glauben sie tatsächlich, wissen nicht, wie teuer unser Leben ist. Und das Zweite ist dann glauben sie, dass alle Westlichen alles besser wissen, was auch nicht stimmt. In keiner Weise, weil die westlichen Leute zwar getauft sind, noch gibt es viele Getaufte, auch nicht mehr so viel, sind sie deshalb noch lange nicht gläubig. Das heißt, sie sind nicht viel besser als eine heidnische Person. Ne? Sie haben nur einen etwas größeren Schutz, weil sie getauft sind. Also, es gibt schon die Abstufung von Umsessen und Besessen. Ob das jetzt ein Christ getauft ist oder ungetauft, ist eigentlich nicht wichtig, weil es kommt zur Besessenheit nur, wenn ein Mensch irgendwo ein aktives Ja sagt, also nicht eine Verwünschung erlebt, sondern selbst sich mit Satan befasst. Und heutzutage gibt es viele. Es gibt Leute, die in der Endzeit, und viele Filme deuten darauf hin, auf die Endzeit, glauben, dass Satan gewinnen wird. Das Wissen, dass Satan schon besiegt ist am Kreuz. Das wissen sie ja nicht. Und diese Filme wie Omen oder der Exorzist, da gibt es noch eine, 20 Tage nach später, da gibt es viele solche apokalyptische Sachen heutzutage, in England vielleicht viel, viel mehr als hier, in Amerika ist auch grässlich, die alle eigentlich eine Teilwahrheit sagen, wie das Satan ja macht. Er spricht eine Teilwahrheit. Aber die Lösung dazu, die im Kreuz ist und in Jesus Christus, wird nie gegeben. Auch beim Exorzist nicht. Deshalb sind diese Filme sehr gefährlich, nicht nur für die Kinder, auch für Erwachsene. Wir haben Befreiungsfälle davon und wir haben Exorzistenfälle davon. Ja? Da könnte ich sehr viel drüber erzählen, ist nicht nötig, wenn es mir nur glauben, dass sie den Kindern das einfach verbieten. Kinder sind ansprechbar durch Disziplin. Die wollen eine Disziplin, sonst stellen sie sich selber eine auf und so was jetzt in England, was wir sehr viel haben, stechen sich gegenseitig. weil sie alle diese wilden Filme sich anschauen und sich eine Struktur bauen wollen, wo sie wer sind. Und dann kommt es zu diesen Exzessen, sind es sehr viele Exzesse, auch hier in Österreich habe ich gelesen. In den letzten 2 Wochen, glaube ich, haben sich 3 Leute wurden erstochen in der Familie. Nicht? Das ist ja das Nächste, das Neueste, die Stecherei mit den Messern. Bei uns ist das sehr streng verboten, Jugendliche können keine Messer tragen. Natürlich tragen sie es trotzdem. Ne? Das ist grässlich. Also, die Dame, sind Sie jetzt zufrieden? Ja. Die hat mich nämlich gefragt, bitte. Ich glaube persönlich, ist, dass ein Besessener kaum beten kann. Und wenn er wirklich freikommen will, braucht er Hilfe und muss beim Gebet eines Patres, der Befreiung betet, oder einander Exorzistis, was ja nicht in jedem Land gibt, ja, da zeigt sich sofort, ob der Mensch nur von Dämonen getrieben ist oder psychologische Schäden hat oder beides. Meistens ist beides der Fall. Aber bei einem richtigen Exorzismus hat der Mensch fast keine Freiheit. Man kann ihm nur Teilfreiheit geben, ja, für Momente, wo der dann normal redet und dann schon wieder verschwindet in seiner geistigen Umnachtung sozusagen. Das zeigt sich aber nur beim Gebet. Das ist die große Frage von den modernen Psychotherapeuten und die Kirche, die sendet die Leute erst zu Psychotherapeuten und dann erst zu einem Exorzisten. Aber eigentlich ist es viel rascher und viel sicherer, wenn man ein Probegebet macht. Das muss ja die Person gar nicht wissen. Und die Reaktionen sieht, soll ich Ihnen noch ein Geheimnis sagen? Wenn wir Leute beraten, haben wir normalerweise gesegnetes Wasser in Wassergläsern auf einer Seite stehen und auf der anderen Seite haben wir Wassergläser, die nicht gesegnet sind. Der Teufel wird nie gesegnetes Wasser trinken wollen. Wir können ihn dazu zwingen, indem wir den Mund aufmachen. Dann fangen die Leute zu speiben an. Dann speiben sie was raus, was sie Verhextes gegessen haben. Ich habe das so oft gesehen, das graust mir schon, aber die Tatsache ist, die haben das nicht verdaut. Wieso nicht? 14 Jahre, 10 Jahre, 9 Jahre, habe ich alles gesehen. Das Ganze, was sie als Verhexung bekommen haben, und das sind bestimmte Sachen, die man weiß, also man weiß, was die Hodja einen geben. Zum Beispiel Hodja sind mohammedanische Hexer, die heißen Hodja in am Balkan, darf man nicht sagen, weil sie die Leute kränken, wenn man das Wort Balkan verwendet. Dann in Indien heißen es Sans Pucharis oder Fakire, in Malaysia heißen es Bomo, sind alles dieselben. Die verwenden die Kraft des Bösen, weil sie was Böses machen wollen. Das gibt's alles, nicht? Und da habe ich gestern ist eine Dame gesagt, die eine gute christliche Dame, die sehr viel gute Sachen gemacht hat. Sie ist zu einer Schamanin gegangen. Was machen denn die Schamanen? Der Schamanismus kommt, so viel wir wissen, nicht aus der Mongolei, aus Persien. Und ist von dort, von den Mongolen, wahrscheinlich zur Zeit des Genghis Khan, noch nicht vorher, in den Norden gebracht worden. Man findet also heute hauptsächlich unter den Eskimos und den nordsibirischen Stämmen den Schamanismus. Und von dort erst ist er nach China hinein und von China dann hinunter bis Japan. Und das ist so, das ist nichts anderes eigentlich, als was die Afrikaner machen. Sie rufen die Älteren an, die früher gestorben sind. Nur der Schamane hat die Tradition, dass seine damalige Lederuniform, das waren halt so wie bei den Roten, bei Red Indians, wie sagt man, bei den Indianern in Amerika, die haben halt eine Lederausrüstung. Und diese Ausrüstung trägt die Kraft. Das heißt, es ist ein Animismus, was auch in den Philippinen stattfindet, aber dort nicht mehr mit einer Ausrüstung, ist ein anderes Klima, ja, sagen wir mal so, sondern mit Steinen, die weitergegeben werden an die nächste Generation von Hexern, kann man ja sagen, oder Spiritisten. Und die lassen diese Uniform, diese Uniform tragt also die Kraft, dann verlassen sie den Körper, so sagen sie, und überlassen den Körper einem Tiergeist. Ja? Na, wenn sie glauben, dass das nicht gibt, in Litauen haben wir so einen Fall gehabt, ja? Wie ein Wolf hat er sich benommen. Warum Leute in sowas kommen, ist meistens eine große innere Not. Eine Vernachlässigung in der Kindheit, nicht genügend Liebe, ein Missbrauch. Dann kommen Leute in diese Sphäre hinein und werden vom Bösen missbraucht. Und dann geht der sozusagen der Schamane, um die Älteren zu besuchen, irgendwo im All, keine Ahnung wo, und fragt sie, was das für eine Krankheit ist und was das für Medizinen sind, die sie da brauchen täten. Also das machen die Schamanen. Ich glaube nicht, dass New Age Schamanen besser sind oder gescheiter sind. Die machen genau dasselbe. Kann man nicht machen. Die sogenannte Kraft, wahrscheinlich Hexenkraft, dämonische Kraft, wird durch die Uniform, also dieser Lederzeug, weitergegeben. Gibt natürlich andere Formen der Weitergabe, Gegenstände, ja. In der Mongolei selbst sind es nicht immer die Uniform. Es kommt wahrscheinlich aufs Klima an, nicht? Was halt dort vorhanden ist für die Hexerei. Also ich bitte nicht mehr zu Schamanen gehen. Was für eine Idee. Ne? Jetzt wollen wir über noch was reden. Wollen Sie noch was fragen? Ich kann leider nichts hören. Stehen Sie auf. Nein, lass sie erst einmal reden, ja. Bitte. Darf ich sie anschauen, ja. Ja, das glaube ich. Ja. Was? Das weiß ich nicht. Ich habe aber, das eine habe ich schon erlebt, das werde ich jetzt eine Geschichte erzählen. Vor Gott ist Mann und Frau eine Einheit. Wir sind die einzige Schöpfung, die einen halben Chromosomensatz hat. Und wenn wir heiraten, haben wir das Doppelte wie alle anderen Tiere. Ja? Und das habe ich mir so erklärt, aber ich kann eben, 1980 ist zu mir in Bangalore, das ist Zentralindien, ein Astrologe, ein Katholik, ein guter Katholik gekommen, der von der Astrologie gelebt hat. In Indien wurde die Astrologie als Wissenschaft erklärt, was natürlich ein Blödsinn ist. Auf der Universität wird es gelehrt, kannst du dir das vorstellen. Also, der war der lokale Astrologe und hat sich dort sein Leben so verdient. Der ist zu mir hereingekommen, persönlich. Ich habe nicht gewusst, dass seine Frau und seine drei Kinder bei der anderen Türe gewartet haben, die verschlossen war. Habe ich nicht gewusst. Dann habe ich ihm erklärt, was der liebe Gott im Jesaja sagt, dass jetzt, der liebe Gott macht sich lustig, ja. Er sagt, jetzt, wo ihr Hilfe braucht, kommt sie zu mir. Warum geht's denn nicht zu euren Sternenguckern? Ja. Also es ist nicht richtig, weil die können ihnen zwar was sagen, aber es wird ihnen nichts helfen. Und da habe ich ihm das erklärt, dass es eine Sünde ist. Dann habe ich ihm dazu geführt, dass er es bereut und wieder ruft. Er ist natürlich umgefallen, weil ich über ihm gebetet habe. Habe nicht gewusst, wie ich dann hinaus. Er hat gesagt, meine Frau ist draußen, die muss hereinkommen, weil die lässt mich sonst nicht da, so dieses Astrologie aufgeben. Ja, weil jetzt ist Geld, hat sie ja Geld gekriegt die ganze Zeit. Und wie ich rauskomme bei der Tür, liegt die Frau dort und alle drei Kinder auch, sind alle gleichzeitig befreit worden. Nehme ich also an, dass wenn, und das dürfte richtig sein, weil in der Bibel steht, dass wenn einer das erste Gebot übertritt, sich den Götzen weiht sozusagen, dass die ganze Familie gebunden ist. Es steht in der Bibel für 3 oder 4 Generationen. Das heißt im Hebräischen lange, ja. Also nicht genau 3 oder 4 Generationen. Es ist so lange, bis einer da ist, der das bereut und an Gott glaubt. Ja. Und diese Geschichten, solche kann ich viele erzählen, aber die ist gerade in meinem Ding. Die Angelika will was sagen, vielleicht muss ich aufhören. Jetzt. Schon anläuten, ja. schon und sage, er wird schon hingehen. Und wenn er nicht hingeht, dann gehst du hinauf und sagst, ich bin da. Und dann machst du dich vielleicht fertig, dann setzt du dich in mein Zimmer. Nein, ich sage, geh halt einfach hin, du kannst niemand anderen schicken. Er macht das woanders. Ja. Schau nicht so blöd mit deiner Brille, diese Brille musst du ändern, das werde ich nicht erlauben. Schaut lächerlich aus. Das werde ich schon machen nachher. Aber jetzt weiß ich, was er hat, ich kenne ja die Fälle. Naja, ohne Hilfe kann man keine Einkehrtage geben. Auf der ganzen Welt haben wir Leute, die uns helfen, das ist sehr nett und sehr gut. Da kann man nichts machen, muss man immer irgendwie organisieren alles. Also, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also, man darf also solche Dinge nicht machen, die Astrologie, man soll auf keinen Fall zu Satan Ja sagen, ja. Ich habe zwei Fälle, die sind schon merkwürdig, wo Kinder Ja gesagt haben. Wieso sie auf den Luzifer kommen, habe ich nicht rausgefunden. Ich kann nur annehmen, dass die Atmosphäre in ihrem Elternhaus solches war, dass sie über Luzifer was gehört haben. Entweder überreligiös, falsche Religiosität, nichts als beten und die Kinder beschimpfen, der Teufel wird dich schon holen. Das gibt's, ja. Schrecklich. Man das sagen kann überhaupt. Oder dass sie es irgendwo anders aufgeschnappt haben. Heutzutage natürlich beim Harry Potter und bei solchen Dingen wie da habe ich schon wieder vergessen, diese Filme. Das sind alles so überweltliche Filme, wo es über Gott gibt es niemand, aber sonst gibt es sehr große, starke Figuren, die alles lösen, alle Probleme und gut sind und so weiter. Also da lernen die Kinder schon was über das Böse und über das Gute, aber den Namen Luzifer und Teufel, das verwenden nur Christen eigentlich. Also in dem Sinne, dass Kinder es hören, Mohammedaner auch. Jedenfalls gibt es Kinder, die aus Gekränktheit, aus Eifersucht, aus Minderwertigkeitskomplexen das Böse anrufen oder dem Bösen direkt hereinrufen. Und das sind sehr schwere Fälle, weil man nicht draufkommt genau, bis denen das sagen, das dauert lang. Weil sich auch nicht erinnern, der Böse hat eine gute Sache. Der macht, das ist eine kluge Sache vom Teufel. Er tut unsere Gedächtnis blockieren, was diese Dinge betrifft. Der Vater Billa könnte euch das erzählen, weil er mir gesagt hat, erst nach dem Gebet und dem Gotteserlebnis, was er gehabt hat, ist ihm aufgefallen, was sein Vater wirklich gemacht hat, der Homöopath. Ja? Das soll er selber erzählen. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel. Erst nachdem man sich dem Herrn zuwendet, wenn der Teufel keinen Zutritt mehr kriegt, ja, dann fängt unsere Erinnerung wieder sich zu beleben an für diese Dinge, die wichtig sind zur Befreiung. Habe ich sehr oft erlebt. Ja. Wollt ihr was anderes noch hören? Also umsessen heißt einfach, dass unter gewissen Umständen ein böser Geist auf diese Person oder mehrere böse Geister auf diese Person also einwirken kann oder Zutritt hat und sie erscheint wie besessen, ist aber nicht voll besessen, aber weil es vielleicht eine Verwünschung war, weiß ich, dass die Frau keine Kinder kriegt oder dass sie, was anders macht und so weiter, da kann schon sein, dass sie dirigiert wird. Hat mich wer angerufen, und der Bursche ist ein 12-jähriger Bub, der in der Nacht Stimmen hört, die ihm sagen, dass er Nacht wandelt, also dass er steht auf, mitten in der Nacht und will zum Fenster rausspringen. Gerade jetzt habe ich das gekriegt mit dem neuen Telefonzeug, ja. Ja, aber das sind nur unter gewissen Umständen. Und die Umstände haben sehr viel mit einer geschädigten Psyche zu tun. Misshandlung, Liebelosigkeit, Vernachlässigung, da hat er schon das damit zu tun. Es ist auch nicht so leicht zu begreifen, wie diese Geister, der heilige Paulus nennt sie die Geister des Universums, die Dämonen des Universums. diese Geister haben eine materielle Gebundenheit. Ja, also ein böser Geist hat als Bestrafung Gottes, das sind nicht die gefallenen Engel, ja, das sind schwarze Engel nicht, sondern es gibt andere böse Geister, die dem Satan gefolgt sind und als Bestrafung haben sie keine Persönlichkeit. Deshalb wollen sie in einen Menschen hinein, damit sie seine Persönlichkeit benutzen können. Wenn sie nicht einen Menschen benutzen können, dann werden sie in ein Tier gehen. Gewisse Tiere sind anfälliger als andere. Oder auch in eine Pflanze. Da hat ein Vater, der Vater Rufus, eine sehr typische Geschichte, die ich nur beweisen kann, von einem kleinen Mädel, das die Eltern verloren, nein, nicht verloren hat, wo beide Eltern die Kinder ausgesetzt haben und beide haben neue Partner gefunden und haben drei Kinder sich selbst überlassen. Kein Sozialdienst in Indien, bitte. Das gibt es nicht. Nur unsere Nonnen, die sind Sozialarbeiter, das kann ich euch sagen. Viel mehr Arbeit als hier. Die sind sich selbst überlassen gewesen. Natürlich, Kinder können dort betteln gehen und sich Food und irgendwer wird schon was geben und so weiter. Und die Kleine hat sich sehr gekränkt, weil sie die Älteste war und hat, da war ein Kalender mit einem Krishna, das ist eine Gottheit, ja, einen Krishna, und der Krishna war angeblich ein blaues Baby, und da gibt es so Kalender mit dem Krishna als blaues Baby. Es ist so eine Nachmachung von Jesus Christus. Sagen viele Leute, dass er eigentlich Jesus Christus ist und dass der Name nur sich verändert hat, weil Krishna und Christus ähnlich ist. Was daran richtig ist, ist schwer zu sagen. Tatsache ist, es ist eine mythologische Figur, die auch in der Literatur vorkommt. Wahrscheinlich hat es einmal wem gegeben, der so geheißen hat und vielleicht ein Prinz oder ein Kämpfer war, das weiß man eh nicht genau. Die Tatsache ist, das Kind hat diesen Kalender angeschaut, sehr intensiv, und wollte Liebe haben und hat gedacht, das Baby ist aber lieb. Ja, so auf die Weit hat sie es dann erzählt. Dann hat sie sich auf die Schulbank gesetzt, weil sie hatte nicht Zutritt zur Schule, weil sie kein Geld mehr hatte, in die Schule zu gehen. Die verlangen eh nicht viel Geld, aber irgendein Geld müssen sie ja geben, weil die Kinder kriegen ja was zu essen, nicht? Es ist nicht sehr leicht dort. Man kann sagen, wieso machen sie nicht alles frei, die Katholiken? Das ist nicht möglich. Dann würden die Leute die ausnützen total. Die Leute müssen ein bisschen was zahlen. Aber die kleinen drei haben nichts mehr gehabt und die ältere Schwester war ungefähr 8 Jahre alt, hat sich hingesetzt und hat an diesen Krishna gedacht, ja. Ein blaues Baby. Schaut ganz lieb aus, das Foto oder das Bild. Und da ist eine Blüte vom Baum auf das Kind gefallen. Das kann sie sich genauest erinnern. Hat der Vater Rufus gefragt, zeig mir die Blüte, zeig mir den Baum. Die Blüte war nicht von diesem Baum. Und da war nirgends ein Baum mit solch einer Blüte. Das war die Ursache einer Besessenheit. Ich kann nur sagen, er hat gebetet, das Kind ist frei geworden. Und die Schule hat es dann aufgenommen, weil der Vater Rufus die Frau Schwester Superior, also die Oberschwesterin, sehr gut gekannt hat. Nicht? Selber Jahresgang gewesen. Und ist dann aufgenommen worden, die zwei anderen Kinder auch. Nicht? Aber ich will nur sagen, es gibt merkwürdige Sachen. Dann habe ich Einkehrtage bei den Jesuiten gegeben, im Jesuitenhaus Vinalaya, die Schwestern kennen das. Und da habe ich Bibellehre gegeben. Ich mache alles unter Anordnung vom Vater Rufus, wenn er keine Zeit hat, dann mache es ich. Und habe also eine Bibellehre gegeben, wie ich heute rede. Meine Bibel war eine kleine ledergebundene Bibel. Jeder hat seine Bibel gehabt. Die sind sehr brav, die Inder. Die sind gehorsam, die bringen die Bibel, den Bleistift, das Papier, alles mit. Da muss man nicht bitten und betteln, dass sie es machen. Sind auch immer pünktlich, will ich euch sagen. Ja, schon wahr, nicht? Man muss ja die Wahrheit sagen. Und ich habe die Bibellehre gegeben, dann die andere Helferin, die Vivena, hat alles zugesperrt. Die Fenster sind fast immer vergittert in Indien, weil zu viele arme Menschen da sind, die vielleicht was zu essen suchen. Man will nicht gleich sagen, stören, das ist eh erlaubt. Wenn man fürs eigene Überleben was stillt, das ist, hat der liebe Gott erlaubt und die Kirche auch. Aber man muss trotzdem Gitter machen, ne? Weil sonst hat man ja die Räuber herinnen. Und es war alles vergittert, aber die haben immer einen Hund gehabt, der merkwürdigst gebellt hat. Ja, das ist mir immer aufgefallen, ein schäbiger, alter, riesiger Hund. Und ich mir dachte, komisch, wie der heult, wie der weint, das ist merkwürdig. Und am nächsten Morgen hat dieser selbe Hund meine Bibel aufgefressen gehabt. Kein Mensch weiß, wie der hineingekommen ist. Da waren viele Bibeln, ja. Viele, jeder hat eine gehabt, die Zahl war voll, vielleicht 300 Leute. Keine andere Bibel war zerstört, außer meiner total. Und da ist keine Erklärung und an der Bibel ist der Hund gestorben. Ich nehme an, er war besessen, hat das Wort Gottes gefressen und ist gestorben. Also mit dem werde ich aufhören. Ich glaube, der Herr sagt mir immer, wann ich aufhören muss. Ne? 3 Minuten hat er gesagt.